Eine kühle Hand lag auf seiner Stirn, als er erwachte. Er lag in einem weichen Bett, warmes Sonnenlicht kitzelte sein Gesicht und von irgendwoher wehte leise Musik an sein Ohr. »Aber das ist unmöglich«, dachte er, »ich bin doch tot.« Er erinnerte sich genau an die schwarzen Pfeile. »Nun«, sagte eine vertraute Stimme, »wie geht es dir?« Kim riss die Augen auf und starrte ungläubig in das Gesicht, das sich besorgt über ihn beugte. »Privin«, der Steppenprinz nickte, »kein anderer kleiner Held.« »Aber wieso?« Kim setzte sich auf und schlug die Decke zurück. Er war nackt, bis auf einen schmalen weißen Lendenschurz, und seine Haut war unverletzt, ohne den kleinsten Kratzer. »Privin«, sagte er noch einmal, »du lebst.« »Was heißt hier du?« sagte eine Stimme von der anderen Bettseite her. »Wir.« Kim fuhr herum und konnte es kaum fassen. »Ado«, rief er, »auch du. Ist vielleicht Kelim?« »Ja, auch er«, sagte Ado, »und Gorg und Rangarik ebenso.« »Dann seid ihr also alle noch am Leben. Und ihr seid zurückgekommen. Habt ihr die Eisriesen überredet, euch zu helfen?« Privin grinste. »Nein, Kim, sie pflegten uns gesund. Und sie fanden auch Gorg und den Drachen, die beide schwer verwundet waren und fiebernd durch die Berge irrten. Aber sie geleiteten uns nur bis an die Grenze ihres Reiches. Den Rest des Weges legten wir auf Rangariks Rücken zurück.« Kim machte ein ratloses Gesicht. »Ich begreife kein Wort«, gestand er. »Wieso seid ihr hier? Wieso ist Gorivin nicht zerstört? Ich habe gesehen, wie seine Wälle fielen.« Privin unterbrach ihn mit einer sanften Handbewegung. »Ein anderer soll dir erklären, was geschehen ist. Zieh dich an, wenn du dich kräftig genug fühlst.« Privin und Ado warteten geduldig, bis er sich angekleidet hatte. Sie gingen den bekannten Weg durch die gläsernen Korridore zum Thronsaal hinauf. Nichts erinnerte mehr an den fürchterlichen Kampf, der noch vor kurzem hier getobt hatte. Gorivin und seine Bewohner schienen von einem Angriff des Schwarzen Heeres überhaupt nichts zu wissen. Kims Neugierde wuchs fast ins Unerträgliche, aber er beherrschte sich und stellte keine Fragen. »Mach dich auf eine Überraschung gefasst«, sagte Privin geheimnisvoll und öffnete die Tür. »Themistokles«, entfuhr es Kim, »Tümpelkönig, Harkwan, sie alle waren da. Themistokles, der Steppenkönig, Ados Vater, nun kein trauriger alter Mann mehr, sondern ein großer König in einem herrlichen Gewand und mit einer schimmernden Krone, die Tax, Gorg und Kelim. Alle, die an Kims Seite gewandert waren, mit ihm gefochten hatten und gefallen waren, waren an der langen Tafel versammelt, jeder gesund und unverletzt, und alle blickten ihm mit strahlendem Lächeln entgegen. Privin stupste Kim aufmunternd in den Rücken, und Kim stolperte auf die Tafel zu. »Ihr lebt!« »Ja, Kim, wir leben. Gorivin ist in alter Pracht wiedererstanden. Keinem Bewohner Märchenmonds wurde ein Leid zugefügt«, sagte Themistokles. »Und der König der Regenbogen existiert weiter in seiner Burg, jenseits von Raum und Zeit.« »Aber wie kann das sein?« fragte Kim schwach. »Ich habe gesehen, wie...« Themistokles hob die Hand. »Nichts von dem, was du erlebt hast, ist unwahr. Alles ist so geschehen, wie es geschehen musste. Und doch ist es, als hätte es Boras nie gegeben. Er selbst hat dir die Erklärung für das, was geschehen ist, gegeben«, fuhr der Zauberer lächelnd fort. »Erinnerst du dich, was er über das Miteinander von Gut und Böse im Menschen gesagt hat?« Kim nickte. »Dass jeder Mensch sowohl das eine als auch das andere in sich trägt.« »Ja, aber noch etwas, was sogar noch wichtiger ist und dessen innerste Bedeutung Boras offenbar selbst nicht erkannt hat. Auch mir blieb es im tiefsten Sinne verborgen, so lange, bis ich das Gesicht des Schwarzen Lords sah. Die Tatsache nämlich, dass das eine nicht ohne das andere existieren kann, dass kein Mensch entweder vollkommen gut oder vollkommen schlecht ist. Gut und Böse sind wie zwei untrennbar miteinander verbundene Teile eines Ganzen. Vernichte das eine, und du wirst unweigerlich das andere mit zerstören. Boras hat in seiner Gier nach Macht und Gewalt vergessen, dass er letztlich nur ein Teil von mir ist, so wie der Schwarze Lord ein Teil von dir ist. Hätte er sich damit begnügt, uns zu unterwerfen, hätte er den Sieg davongetragen. Aber er wollte uns zerstören, restlos und endgültig. Und indem es ihm gelang, zerstörte er sich selbst.« »Du meinst, er lebt nicht mehr?« fragte Kim vorsichtig. Themistokles sah ihn durchdringend an. doch Kim, aber er und ich, wir wurden wieder eins, in dem Moment, als er mich vernichtete. So wie der Lord wieder zu einem Teil von dir wurde, als du unter dem verdämpften Boras starbst. Die beiden existieren weiter in uns und begehen niemals den Fehler, sie zu vergessen. »Und Morgon?« fragte Kim. »Morgon und das Reich der Schatten?« »Sie sieten auf zu existieren, als Gorivin in Trümmer sank, denn so wie Morgons Heerscharen nichts als schwarze Spiegelbilder der Bewohner Märchenmonds waren, so war Burg Morgon nichts anderes als ein negatives Spiegelbild Gorivins. Boras einziger Fehler. Er hat vergessen, dass ein Spiegelbild nur so lange Bestand haben kann, als das Original existiert. So vernichtete er sich schließlich selbst. Im Kampf mag das Gute dem Bösen unterlegen sein, aber Boras hat vergessen, dass Gewalt sich letztlich immer gegen sich selbst richtet.« »Dann ist alles, wie es vorher war?« fragte Kim ungläubig. »Ja. Das Reich der Schatten ist wieder ein Land, in dem die Menschen glücklich sein können. Morgon existiert nicht mehr, und das Schwarze Heer ist wie ein böser Spuk verschwunden. Aber all dies war nötig. Nur durch die vollkommene Niederlage konnten wir am Ende siegen.« »Und Rebecca?« fragte Kim. Themistokles erhob sich und ging zur Tür. Als er sie öffnete, stand draußen ein kleines, blondzöpfiges Mädchen. Sein Gesicht wirkte nicht mehr blass und eingefallen, sondern rosig und gesund, und in seinen Augen blitzte der Schalk. »Rebecca!« rief Kim erfreut. Er sprang so heftig auf, dass der Stuhl polternd umfiel, lief auf seine Schwester zu und umarmte sie stürmisch. »Du bist frei!« sagte er. »Du bist gesund und frei!« Themistokles stand lächelnd neben ihnen und wartete geduldig, bis sie ihre erste Wiedersehensfreude ausgetobt hatten. Dann räusperte er sich. Kim besann sich. »Jetzt ist wirklich alles gut«, sagte er. »Kim, wach auf!« Jemand rüttelte ihn an der Schulter, sanft aber ausdauernd. Und wieder sagte eine vertraute Stimme, »Kim, wach auf, wir müssen weg, schnell!« Kim blinzelte, öffnete dann vollends die Augen und schaute verwundert ins Gesicht seiner Mutter. Die Zeiger des Weckers neben seinem Bett standen auf 4:30. Kim setzte sich auf und murmelte, »Was ist los? Wo ist Themistokles und wie komme ich hierher?« »Du hast geträumt, Junge«, sagte Mutter beruhigend. »Komm jetzt, zieh dich an, wir müssen in die Klinik.« »Klinik?« fragte Kim verwirrt. Er schlug die Decke zurück und schwang schwerfällig die Beine aus dem Bett. Als er aufstand und zögernd nach seinen Kleidern griff, verließ Mutter mit schnellen Schritten das Zimmer. »Beeil dich«, wiederholte sie, »wir müssen gleich weg, ich erkläre dir alles unterwegs.« Was war geschehen? Soeben war er noch in Märchenmond, und jetzt fand er sich hier in seinem dunklen, kühlen Zimmer, und seine Eltern waren in heller Aufregung und drängten mitten in der Nacht zum Aufbruch. Kim löschte kopfschüttelnd das Licht und ging die Treppe ins Erdgeschoss hinunter. Vater hängte ein, als er Kim auf der Treppe sah. Mutter kam aus der Küche. »Die Klinik hat angerufen«, sagte sie. »Wir müssen zu deiner Schwester, schnell!« »Wieso in die Klinik? Rebecca ist doch gesund.« Vater sah Kim verständnislos an, aber Mutters müdes Gesicht strahlte mit einem Mal auf. »Ja, Kim«, sagte sie glücklich, »deine Schwester ist gesund. Es ist wie ein Wunder.« »Ein Wunder?« empörte sich Kim. »Es war schwer genug.« Aber weder Vater noch Mutter schenkten seinen Worten Beachtung. Sie verließen das Haus, und Kim und Mutter warteten frierend an der Bordsteinkante, bis Vater den Wagen aus der Garage gefahren hatte. Die Straßen wirkten wie leergefegt, als sie durch die schlafende Stadt Richtung Autobahn fuhren. Kim überlegte, ob er seinen Eltern von seinen und Rebekkas Abenteuern in Märchenmond erzählen sollte. Aber dann sagte er sich, dass sie ihm jetzt bestimmt nicht zuhören würden. Außerdem, so vermutete er, würden sie ihm ohnehin nicht glauben. Wenigstens im Moment nicht. Vater bog mit kreischenden Reifen in die Auffahrt ein. Die Klinik lag groß und dunkel vor ihnen. Hinter einigen Fenstern brannte trotz der frühen Stunde noch oder schon wieder Licht. Die rot-weiß lackierte Schranke hob sich, und sie fuhren den Weg zur chirurgischen Klinik entlang, den sie am vergangenen Tag gelaufen waren. Sie mussten eine Weile vor der verschlossenen Klinik warten, ehe endlich das Licht anging und eine Nachtschwester öffnete. »Herr und Frau Larsen?« fragte sie. Vater nickte. »Ja, die Schwester lächelte. »Dr. Schreiber hat mir gesagt, dass Sie kommen. Folgen Sie mir bitte. Sie folgten der Schwester über den breiten, nur notdürftig erleuchteten Flur. Sie öffnete die Tür, legte den Zeigefinger auf die Lippen und bedeutete ihnen weiterzugehen. Dr. Schreiber erwartete sie am Ende des langen, hellgelb gestrichenen Ganges. Er lächelte erfreut, und obwohl er übernächtigt und müde aussah und unter seinen Augen dunkle Ringe lagen, war die Erleichterung auf seinem Gesicht nicht zu übersehen. Er schüttelte erst Vater, dann Mutter wortlos die Hand, streichelte Kim flüchtig über den Kopf und öffnete dann die Tür zu Rebekkas Zimmer. Mutter stieß einen halblauten Schrei aus, stürzte zum Bett und riss Rebekka in stürmischer Umarmung an sich. Plötzlich begann sie zu weinen, laut und hemmungslos. Doch diesmal waren es Tränen der Freude, denn ihre Tochter saß gerade aufgerichtet im Bett, wach, wohl noch ein wenig blass und verstört, aber bei vollem Bewusstsein. »Das ist...« Vater schluckte und setzte nochmals an, aber die Stimme versagte ihm wieder. Auch in seinen Augen glitten Tränen. »Es ist wie ein Wunder«, sagte Dr. Schreiber. »Ich als Mediziner dürfte das Wort eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber ich tue es trotzdem. Als ich vor einer Stunde von der Nachtschwester gerufen wurde, da...« Plötzlich versagte auch ihm, von innerer Bewegung überwältigt, die Stimme. Auch Kim trat langsam an das große weiße Bett. Er blickte zuerst auf die chromblitzenden Apparate an der Wand, die jetzt aufgehört hatten zu blinken und zu summen, und dann ins Gesicht seiner Schwester. Weder Kim noch Rebekka sagten ein Wort über das gemeinsam Erlebte, weder jetzt noch später. Aber als Kim zögernd die Hand ausstreckte und den zerrupften, einäugigen, einohrigen Stoffteddy von der Bettdecke nahm, und als er dann dem Blick seiner Schwester begegnete, da wusste er, dass er nicht geträumt hatte. Märchenmond und Gorivin existierten irgendwo. Mochten die Erwachsenen ruhig an ein medizinisches Wunder glauben, Rebekka und er wussten es besser. Aber das würde ihr Geheimnis bleiben. Vielleicht, dachte Kim, vielleicht würden sie irgendwann noch einmal nach Märchenmond reisen. Er drückte Kelim an sich, setzte ihn dann behutsam auf die Bettdecke zurück und trat ans Fenster, um auf die erwachende Stadt hinunterzublicken.